Der Gute-Laune-Podcast von Men's Health wird Ihnen präsentiert von Gillette, dem neuen Partner von Movember. Wir machen das Beste daraus. Der Gute-Laune-Podcast mit Ann Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß!
Moin Moin und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Wir machen das Beste draus, dem Männer-Podcast. Es ist unser erster Podcast jetzt im November und was würde da näher liegen, als über das Thema Movember zu reden? Arndt, herzlich willkommen.
Moin Uli, schön dich mal wieder zu hören. Jetzt in Zeiten des Lockdowns macht unser Wir machen das Beste daraus ja leider wieder so richtig Sinn. Ne? Ursprünglich ins Leben gerufen beim ersten Lockdown, jetzt sind wir im zweiten, insofern macht das leider wieder Sinn. Nichtsdestotrotz freue ich mich, mit dir zu sprechen und ich freue mich noch viel, viel mehr auf unseren heutigen Gast. Und zwar ist das Moderator und Schauspieler Jochen Schropp. Moin Jochen.
Moin Moin, freut mich auch, dass ich bei euch sein darf.
Ja, schön, dass du bei uns bist. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer fragen, warum Jochen Schropp beim Thema Movember?
Ich dachte jetzt, warum Jochen Schropp und Men's Health? Das wäre vielleicht die da hätte ich mir jetzt einiges überlegen müssen. Aber tatsächlich lese ich euch sehr gerne und auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also insofern begleitet ihr mich als Heft schon sehr lange, auch als Mann. Aber Movember deswegen, weil ich mich jetzt im Monat November eben für die Männergesundheit einsetze und eben auch zur Krebsvorsorge aufrufe. Und die Movember-Stiftung, die klärt ja schon seit Jahren über Männergesundheit auf, zusammen mit Gillette, das ist der neue Partner der Movember-Stiftung. Und da ich meinen Vater an Krebs verloren habe und eben meinen Großvater auch und das ja wie so ein Damoklesschwert auch immer über mir selber schwebt, versuche ich mich eben damit auseinanderzusetzen. Jetzt auch nicht, dass ich mir die ganze Zeit Angst um meine Gesundheit mache, aber dass ich einfach irgendwie weitblickend nach vorne schaue und mich eben auch mit dem Thema auseinandersetze.
Vielleicht kannst du einmal nochmal sagen, ich bin mir sicher, eigentlich müsste jeder das Wort Movember gehört haben. Was ist denn, also was genau passiert da? Wie kannst du dafür aktiv werden?
Also der Movember leitet sich ab vom Mo. Ich wusste auch nicht, dass das ein Name für den Schnurrbart ist, den Schnorres. Und deswegen machen das eigentlich schon viele Männer seit Jahren, dass sie sich eben Ende Oktober entweder glatt rasieren oder sich eben nur diesen Schnauzbart noch stehen lassen, aber eigentlich rasiert man sich einmal glatt, lässt sich dann den Schnauzbart wachsen und Schnurrbärte haben ja immer noch irgendwie sowas Mutiges. Ich weiß nicht, wie ihr zu Schnurrbärten steht. Findet ihr das cool? Findet ihr das peinlich?
Also das ist natürlich immer so ein bisschen Typsache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt schon Typen, denen stehen, also da zählst du, Jochen, natürlich in erster Linie dazu, dem stehen Schnurrbärte oder Schnorres oder was gibt es denn eigentlich noch für lustige Begriffe? Hippie-Lippe.
Oliva
oder
Pornobalken habe ich schon mal gehört.
Ich habe überlegt, wie tief kann das Niveau gehen, aber Jochen, du grätscht rein, das finde ich
gut. Pornobalken ist niveaulos?
Geht schon noch, ne?
Ja, finde ich schon. Ja,
das geht, also da gibt es noch viel niveaulosere Begriffe, ne? Also da geht es dann irgendwie in die, weiß ich nicht, unangenehme Ecke.
Ich finde Suppensieb sehr schön.
Oh, aber tatsächlich muss ich sagen, mein Vater hatte früher auch mal einen Schnurrbart, als wir halt irgendwie Kinder waren. Fand es natürlich überhaupt nicht cool. Und wenn der dann irgendwie nicht ganz so gepflegt ist und man isst dann irgendwas und da hängt dann wirklich der halbe Teller drin. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja darüber wollen wir nicht reden.
Nein, genau. Also du hast gefragt, wie wir zum Thema stehen. Also ich finde durchaus, dass ein Schnurrbart gut aussehen kann, aber man muss da schon echt irgendwie das Richtige, wie ich finde, ein bisschen ein kantigeres Gesicht für haben. Also ich meine, wenn man an Tom Selleck denkt, denkt man sich, ja, der muss den Schnurrbart tragen. Magnum ohne Schnurrbart wäre nicht gegangen. Ich glaube, wenn ich einen Schnurrbart haben würde, da ich jetzt nicht den, ich sag's mal vorsichtig, den allerstärksten Bartwuchs habe, sehe ich jetzt ganz schön peinlich aus. Ich habe dich noch
nicht gesehen. Naja, also erstmal, mir fehlt noch ein super schöner Begriff ein, das ist natürlich die Rotzbremse.
Oh ja,
Klassiker. Geht in die gleiche Richtung, da kann auch was hängen bleiben. Also ich verbinde tatsächlich den Schnurrbart so mit den 80er Jahren und auch Fußballspielern, die wahnsinnig reif wirken wollten und das aber nicht hinbekommen haben. Ich finde aber, dass es jetzt im Jahr 2020, aber auch schon ein paar Jahre davor, extrem stilvoll ist. Man kann es tragen und man kann es total mit Würde tragen. Es sieht super aus. So, das ist überhaupt keine Frage. Es hat sich aber trotzdem, auch wenn es nicht mehr so ganz ungewohnt ist, es hat sich noch nicht so wirklich im Mainstream irgendwie wieder durchgesetzt, oder?
Nee, hat sich nicht. Und wenn ich dann tatsächlich mal einen getragen habe, längere Zeit, also jetzt habe ich ja letztes Jahr diesen Oscar Röhler Film Enfant Terrible, der jetzt gerade kurz im Kino war, bis die Kinos wieder zumachen mussten, da musste ich ja für die Rolle eintragen und habe den ja dann parallel, weil ich parallel gedreht habe, auch bei Promi Big Brother gehabt. Und es war schon sehr interessant, wie die Meinungen da auseinandergingen. Aber genau darum geht's ja. Also es wird auf jeden Fall immer sehr hitzig diskutiert, ob ein Schnauzbart sexy, cool oder peinlich ist. Und genau darum geht's, glaube ich, auch wenn man sich den eben stehen lässt im Movember. Denn ein Schnauzbart ist immer Gesprächsthema. Und die Leute, die sich eben für die Movember-Stiftung stark machen, sollen das Thema dann eben auf die Männergesundheit lenken. Und deswegen ist das quasi nur so die Initialzündung dafür, dass man über wichtige Themen redet, wie eben auch die Gesundheit unter Männern. Weil wir machen das einfach viel zu wenig. Also wir sterben durchschnittlich 6 Jahre jünger als Frauen, und Frauen gehen einfach viel öfter zur Vorsorge. Ich glaube auch, weil FrauenärztInnen einfach, das gehört einfach dazu, dass man da als Frau regelmäßig hingeht. Aber wir Männer gehen einfach nicht so häufig zum Arzt und sprechen eben auch nicht über Wehwehchen.
Also ist das denn bei dir auch so? Also würdest du sagen, dass du häufiger zum Arzt gehen könntest, dass du häufiger auch mal eine Vorsorge machen könntest?
Ja, definitiv. Also das liegt bei mir eben auch daran, dass ich, wie gesagt, 2 Familienmitglieder an Krebs verloren habe. Mein Vater ist gestorben, da war ich 27, und dann bin ich tatsächlich direkt mal zur Krebsvorsorge gegangen. Und dann sitzt man da einfach mit uralten Menschen, also mit einfach 70, 80-jährigen Männern, und ist der einzig Junge und wird genauso auch vom Arzt behandelt. Also nach dem Motto so, warum klaust du hier meine Zeit? Ich habe hier Patienten, die brauchen mich dringender als du. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein Trugschluss, denn Prostatakrebs kann man auch schon sehr, sehr früh bekommen. Hodenkrebs kann man sehr, sehr früh bekommen. Und ich finde es im Endeffekt nicht verwerflich, wenn man gerade, wenn die Familie eine Historie hat, auch schon früh zur Vorsorge geht. Aber das hat mich auch total abgeschreckt. Also ich bin jetzt, werde jetzt 42, und ich bin, glaube ich, seit mein Vater gestorben ist, 2-mal bei der Krebsvorsorge gewesen. Und eigentlich sollte ich das jedes Jahr oder alle 2 Jahre machen. Also ich muss da besser werden, ganz besonders jetzt, wo ich über 40 bin und das Risiko ja auch steigt.
Es ist ja auch so, wenn ich richtig informiert bin, dass, glaube ich, ab einem bestimmten Alter, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, Jochen, vielleicht weißt du das besser, ab 45, glaube ich, übernimmt das auch alle 2 Jahre die Kasse? Oder wie ist da nochmal die Regelung, weißt du das?
Nee, die Regelung kenne ich leider da auch nicht genau, aber wenn du mir das jetzt so sagen würdest, würde ich sagen, genau, das stimmt. Ich kann es dir nicht 100% sagen.
Ich meine, ab 35 darf, glaube ich, oder unterstützen Krankenkassen quasi eine allgemeine Vorsorge, und beim Thema Prostatakrebs, da bekommen wir natürlich von Mensa auch sehr, sehr viele Anfragen zu, weil das ist tatsächlich, also wir merken das ja auch, ne? Wenn wir, ich meine, wir haben das Thema Gesundheit im Namen, und trotzdem merken wir, dass es bestimmte Themen gibt, da reden einfach Männer immer noch ungern drüber. Wir arbeiten auch stark daran, dass seit Jahren das Männerbild zu ändern und daran zu drehen. Ich glaube, es gelingt uns auch wenn wir immer noch den klassischen Sixpack-Mann auf dem Titel haben, glaube ich, hat sich unser Heft sehr weiterentwickelt und unser Digitalauftritt. Trotzdem merken auch wir, es gibt Tabuthemen, und wir merken aber auch an den Rückfragen zum Thema Prostata, zum Thema Krebs, zum Thema Vorsorge, dass das absolut ein wichtiges Thema ist und immer mehr Männer sich dafür interessieren. Und deswegen, um darauf zurückzukommen, weiß ich eben auch, dass ab 35 alle 2 Jahre, glaube ich, eine allgemeine Vorsorge, ein Gesundheitscheck bezahlt wird, und ab 45 alle 2 Jahre speziell Prostatakrebs.
Liebe Hörer, das hast du jetzt doch gegoogelt währenddessen, oder? Hast du jetzt noch schnell gegoogelt.
Jochen, du warst zu Beginn, also an die Hörer, wir haben ungefähr eine Viertelstunde vorher versucht, meinen Rechner zum Laufen zu bringen. Du kannst dir gut vorstellen, dass ich jetzt gerade parallel nichts mache mit meinem Rechner, sondern nur froh bin, dass ihr mich endlich hört. Insofern weiß ich das mit gefährlichem Halbwissen, deswegen sollte ich da keiner darauf verlassen. Lieber noch mal selber checken.
Aber wir haben ja wahrscheinlich auch tolle Hörer, die selber googeln können. Also so, das würde ich jetzt mal allen, die jetzt gerade es geschafft haben, sich diesen Podcast anzuhören, würde ich das jetzt allen auch zutrauen, dass sie das auch selber schaffen.
Ich finde das auch sehr stark, ja.
Also, und ich kann bestätigen, ich war tatsächlich, also wir sind, glaube ich, alle so eine Altersklasse, alle haben ja gerade die 40 überschritten. Und ich war zufälligerweise tatsächlich beim Urologen. Und die Urologin hat mir das sehr, sehr nahegelegt, tatsächlich auch zu machen. Also tatsächlich ist da das, was du eben erzählt hast, mit 27 wird man ein bisschen angeguckt wie so ein UFO, ne? Mhm. Und mit ab 40 ist das, glaube ich, anders. Da das haben die Ärzte natürlich auch das Verständnis und versuchen das auch zu forcieren. Also es soll nicht das Bild entstehen, dass auf einmal Ärzte einen da wegschicken. Das ist nämlich tatsächlich sehr, sehr wichtig.
Genau, aber trotzdem finde ich, wäre es einfach mal spannend, auch Ärzte zu finden, die eben auch sagen, weißt du was, wir unterstützen das, wir finden das super, weil also ich habe eben keinen Urologen gefunden in Berlin bisher tatsächlich, wo ich mich wirklich 100% wohlgefühlt habe. Und das müsste es einfach für jüngere Männer eben auch geben, dass es da Ärzte gibt, die sagen, hey, wir unterstützen das, kommt her. Aber gut, vielleicht melden die sich ja bei uns oder wir finden noch ein paar. Aber es geht ja auch nicht nur um Krebs, ne? Also ich finde ja Gesundheit, ja, gerade jetzt auch in Zeiten des Lockdowns und in der Ungewissheit und viele Menschen und viele Männer natürlich auch haben Existenzängste. Da kommt die mentale Gesundheit ja noch ins Spiel. Dann wird es jetzt wieder früher dunkel, die Depressionen steigen. Also ich finde auch, ich weiß nicht, wie steht ihr zu mentaler Gesundheit? Also ist das auch immer noch ein Tabuthema zu sagen, weißt du was, mir geht einfach im Kopf gerade nicht so gut, ich mache mir alle möglichen Sorgen und ich sollte vielleicht mal zum Therapeuten gehen oder sollte da irgendwie mal schauen?
Also in unseren, also als Mansells und vor allen Dingen auch in meinen persönlichen Augen ist das absolut gar kein Tabuthema, schon seit Jahren aber nicht mehr. Ich finde, ich setze es gleich, ne? Mentale und physische Gesundheit ist für mich absolut gleich zu betrachten und wenn jemand ein mentales Problem in Anführungszeichen hat, ist das absolut genauso ernst zu nehmen wie ein physisches Problem. Vielleicht sogar ernster. Und deswegen finde ich, sollte und darf das kein Tabuthema sein. Wir thematisieren das auch von Mentors immer und immer und immer wieder. Ich merke aber so im Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist das nicht so leicht, an die Leute ranzukommen. Und wenn ich dann sage, hey, für mich ist es ganz normal, dass es in meinem Leben schon mal eine Phase gab, da habe ich mir professionelle Hilfe genommen, da habe ich jemanden gebraucht, der mir zuhört, dann gucken einen die Leute an und sagen, echt, wow, du warst beim Psychologen? Krass, hätte ich von dir gar nicht gedacht. Insofern glaube ich schon noch, dass es dieses Männerbild immer noch gibt, nach dem Motto, der starke Mann. Und dann vielleicht sogar noch, der Chef von Mentors, der geht zum Psychologen, das ist ja witzig, finde ich total schwachsinnig, ehrlich, finde ich auch fast ja leichtsinnig und kann es auch nicht nachvollziehen. Aber ich befürchte, das gibt es immer noch, dieses Bild.
Ja, ich glaube, wir haben uns schon eine Menge bewegt. Es ist viel weniger tabu als vor 10, 15, 20 Jahren, würde ich sagen. Es wird auch häufiger drüber gesprochen. Es wird häufig, meiner Eindruck, im Kleinen zugegeben. Man gibt zu, es geht eigentlich gut. Man hat gerade eine depressive Phase. Aber ich glaube, es gibt immer noch so ein Problem, wirklich auszudrücken, so etwas Klinisches wie, ich habe eine Depression. Oder ich habe sonstige psychische Störungen, die man benennen kann. Das fällt den Männern immer noch viel, viel schwerer, als zu zugeben, ich habe eine Zerrung. Oder
alleine, dass du das Wort zugeben benutzt, ist doch eigentlich schon seltsam. Ne? Weil es muss ja keiner...
Als ich gesagt habe, das ist tatsächlich, das spricht natürlich auch was, sagt was aus, wie ich es jetzt gerade gesehen habe oder gesagt habe, als ob das etwas ist, was man zugeben müsste. Nein, aber das ist, damit umgeht, tatsächlich.
Ja. Aber da muss ich auch kurz, weil das finde ich sehr, sehr interessant, was du gerade sagst, ja, also eine Zerrung zugeben das ist ja so, wo kommt die Zerrung her? Ah, ich habe so viel Sport gemacht oder ich habe es übertrieben oder sonst was. Ne? Das hat ja auch wieder was extrem Männliches. Ja, der geht einfach jeden Tag ins Gym und macht da irgendwas und klar, da kann man sich auch mal eine Zerrung holen. Aber wo kommt die seelische Ungesundheit her? Ne? Also dann denkt man, oh, was habe ich da falsch gemacht? Oder manchmal kommt es ja einfach, also man weiß nicht genau, woher kommt dieses Unwohlsein, woher kommt die Depression. Das kann man eben so nicht wirklich greifen. Und deswegen, glaube ich, wird das mit Schwäche gleichgesetzt. Und ich finde es eher eine Schwäche, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Jetzt komme ich natürlich auch aus einer Sparte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Moderation jetzt unbedingt für Achtsamkeit steht, aber in der Schauspielerei ist es ja nun schon so, dass man sehr achtsam mit sich umgehen muss und sehr viel über sich lernt, alleine in der Schauspielschule. Also da macht man ja die beklopptesten Übungen und setzt sich einfach sehr viel mit sich auseinander. Und deswegen ist das in dieser Berufssparte überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass man eben dann auch vielleicht mal zum Therapeuten geht. Und es gibt ja auch immer noch diese Ausweichmöglichkeiten. Mittlerweile geht man ja nicht zum Psychologen unbedingt, sondern man geht zum Coach. Oder man hat einen Life-Coach oder einen Business-Coach oder sonst irgendwas. Und so kann man sich das ja dann auch immer so ein bisschen ja zurechtlegen, wie man das dann ausdrückt. Aber eigentlich macht man eine Therapie, weil es einem nicht gut geht. Punkt.
Aber ist es dann so, dass in der Unterhaltungsbranche, in den Medien, sag mal so, offener mit dem Thema umgegangen wird? Also redest du mit Kollegen tatsächlich darüber? Es ist ja dann auch so, ihr seid Persönlichkeiten der Öffentlichkeit. So, das ist dann auch natürlich eine sehr private Frage. Will ich, dass meine Freunde das wissen? Vielleicht ja, auch Familie, klar. Aber es ist natürlich noch ein zweiter Punkt, dass es irgendwie vielleicht an jedermann im Land weiß. Ist das ein Thema für euch?
Also in der Unterhaltungsbranche redet man vielleicht weniger darüber, weil die aber auch sehr viel schnelllebiger ist. Also wenn ich eine Sendung mache, dann habe ich, jetzt bin ich ja heute euer Gast, ich mache eine Sendung, da seid ihr meine Gäste. So, ich bereite mich vor, während ihr in der Maske sitzt, danach geht die Sendung los und im Zweifel fährt jeder wieder danach nach Hause oder ins Hotel und man redet nicht wirklich privat. Wenn man allerdings einen Film dreht und mit einem Kollegen oder einer Kollegin 6 Wochen verbringt und jeden Tag Zeit verbringt, dann redet man schon eher über solche Themen. Aber wie gesagt, ich glaube, Schauspieler sind da generell halt auch offener. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, ich rede da ganz offen drüber. Jetzt habe ich natürlich nie eine Depression gehabt oder irgendwas, was wirklich jetzt richtig schlimm für mich war. Ich bin zur Therapeutin gegangen, weil mein Vater gestorben ist und ich damit irgendwie klarkommen musste. Ich bin zu meiner Therapeutin gegangen, weil ich meine erste große Liebe beendet habe oder die auseinanderbrach. Und also ich gehe auch eher präventiv tatsächlich zum Therapeuten oder zur Therapeutin. Also wenn ich das Gefühl habe, es kommt irgendwas auf mich zu, wo ich nicht weiß, ob ich das gut handeln kann oder vielleicht auch einen Ratschlag brauche, wie ich mich in beruflichen Situationen vielleicht äußern sollte, dann melde ich mich bei meiner Therapeutin. Aber ich gehe da jetzt auch nicht jede Woche hin. Das habe ich im Moment, brauche ich das nicht, aber es kann auch sein, dass das mal wieder kommt. Und ich finde, je mehr Menschen darüber sprechen, umso normaler wird es natürlich. Ne?
Ich finde, das Thema präventiv sich beraten lassen, ich vermeide jetzt extra das Wort Hilfe holen, einfach beraten lassen, das finde ich so super, das mache ich auch und ich finde, das ist ja das Beste, was man machen kann, eben um zu vermeiden, dass man in eine Abwärtsspirale, dass man gerade in der jetzigen Zeit, dass man wirklich zu negativ wird, dass man Anflüge von Depression bekommt. Ich finde, wenn man frühzeitig, einfach vorbeugend damit umgeht, ist es die halbe Miete. Und das würde ich vielen, vielen mehr Männern, generell Menschen ans Herz legen.
Du, und ich kenne auch wahnsinnig viele Paare, die zur Paartherapie gehen, aber auch immer erst dann, wenn es zu spät ist.
Absolut. Ich auch dieses Beispiel, ich kenne das leider so sehr aus Bekanntenkreis, hätte ich jetzt auch unterschrieben. Zu spät, ne? Man geht zu spät. Man geht eigentlich zur Paartherapie, wenn man merkt, ach,
eigentlich will ich mich trennen.
Nicht so gut, ne? Ja, genau, aber im Grunde sollte man so gehen, hey, eigentlich ist alles gut bei uns, aber wir können an der einen oder anderen Stellschraube mal drehen. Wie sieht's aus? Wollen wir mal uns Hilfe holen, ein paar Tipps geben lassen? Das finde ich viel passender.
Absolut. Mhm. Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir auch in Beziehungen als Männer immer sehr stark sein wollen. Und wenn es da dann Probleme gibt und wir uns eigentlich eingestehen müssten, das liegt vielleicht jetzt auch gar nicht an meiner Partnerin oder in meinem Fall an meinem Partner, sondern an mir selber. Mhm. Da will ich mich jetzt gar nicht mit auseinandersetzen. Ich meine, eine Therapie zu machen oder sich Ratschläge zu holen von einem professionellen Therapeuten oder Coach bedeutet natürlich auch, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Ja. Und das wollen eben ganz viele Leute auch nicht, ne? Also reflektiert zu sein und eben sich auch Fehler einzugestehen und auch zu sagen, hey, vielleicht bin ich das Problem und ich muss mich ändern, wenn ich immer wieder an den gleichen Punkt komme. Das wollen eben viele Leute auch nicht. Und dann machen sie es halt lieber nicht.
Deswegen ist es genauso so richtig, das so früh wie möglich zu machen. Weil je früher man angeht, desto weniger ist vielleicht ein Problem ausgewachsen. Ja, und lässt sich auch vielleicht leichter dann auch noch irgendwie verändern.
Ja, sehe ich genauso.
Wenn wir, jetzt müssen wir so ein bisschen den Cut tatsächlich nochmal zum Schnurrbart bekommen.
Ja.
Also ich könnte, ehrlich, wir können jetzt schon lange über das Thema reden. Es hat auch absolut die Wichtigkeit, dass man da lange drüber redet. Aber ich hoffe, wir konnten jetzt schon auch ein paar Dinge aufmerksam machen. Ich bin tatsächlich bei dem Thema Schnurrbart nochmal, weil wir auch beim Movember sind, weil das ja auch ein Zeichen dieser Bewegung ist. Hast du sowas wie ein Schnurrbart-Vorbild eigentlich? Oder wächst bei dir eh so wenig, dass das relativ gruselig aussieht?
Redest du jetzt mit mir oder mit Uli?
Gute Antwort.
Ja, danke, Arne. Schön, dass du mich fragst. Mein Schnurrbart-Vorbild, das ist der Jochen Schropp.
Ja, das stimmt, Jochen. Beim Thema gruselig ist man relativ schnell bei Uli, gebe ich dir recht. Aber also nochmal, ich formuliere es anders und kurz. Jochen, hast du ein Schnurrbart-Vorbild?
Also so einen richtigen Schnurrbart-Vorbild habe ich vielleicht nicht, wobei du hast Burt Reynolds vorhin angesprochen. Ich habe selber für eine Zeitschriftenkollegin, nämlich die Cosmo, habe ich ein Bild nachgestellt, und zwar dieses Burt Reynolds-Bild eben aus den Spät-70ern. Das haben wir jetzt so ein bisschen in die Neuzeit geholt, und da habe ich auch einen Schnurrbart, und da kriegt man auch so 70er, 80er Vibes. Also klar, in den 70ern, Ende der 70er, da gab es natürlich ganz, ganz viele Männer, die Schnurrbart getragen haben, und es sah auch, wie ich finde, extrem sexy aus.
Sag mal, Jochen, habe ich mich jetzt gerade total in die Nesseln der Unwissenheit gesetzt? Ich habe von Tom Selleck als Magnum geredet. Du bringst Burt Reynolds ins Spiel. Wer hat recht?
Ach so, nee, ich glaube, du habe ich Magnum gesagt? Ich habe einfach nur Burt Reynolds gesagt.
Ach so, genau, und ich war vorher bei Tom Selleck und Magnum. Wir haben beide recht, sind beide sehr, sehr gute Schnurrbartträger. Oder, Uli?
Ja, ich denke, ihr beide recht. Also ich habe es auch nicht in Verbindung gebracht. Arndt, hast du irgendwie so einen Vorbehalt? Also, wer fällt dir sofort ein?
Ehrlicherweise niemand. Muss ich echt sagen, ich habe auch im Vorfeld ein bisschen, also Lionel Richie sah schon cool aus, ne, mit Schnurrbart. So, und hier der Typ von, also Lemmy ist natürlich von Motorhead, ist irgendwie auch für mich so ein klassischer Schnurrbart.
Aber der hat doch kein Schnurrbart, oder? Der hat so ein Walrossbart, oder? Ja, ist das noch ein Schnurrbart? Also, wo fängt ein Schnurrbart an und hört ein Schnurrbart auf? Aber...
Also ich habe es jetzt tatsächlich mal kurz gegoogelt, ja. und dann habe ich hier eine Seite gefunden, Mann trägt wieder Schnäuzer. Da haben sie hier Johnny Depp, der hat auch diesen Piratenbart. Dann haben sie Hulk Hogan, also der hat ja nun wirklich diesen Walrossbart. Oh. Ja. Also das nenne ich hier nicht Qualitätsjournalismus. Das sind hier alles keine Schnurrbärte. Hier sehe ich doch, Tom Selleck hat einen Schnurrbart. Götz George, wenn man mal einen Deutschen irgendwie nehmen möchte. Ja. Dann natürlich auch der heiße Carsten Maschmeyer. Der hat auch einen sexy Schnurrbart. Aber
wer hat einen Schnurrbart?
Also hier auf dem Bild, was ich hier gerade habe, Rudi Völler, Borat.
Rudi Völler?
Natürlich. Ja, natürlich hatte Rudi Völler früher einen Schnurrbart. Ja. Jetzt natürlich. Also, aber natürlich, als er bei Werder war, du musst wissen, Jochen Arndt ist großer Werder-Fan. Das müsste dir eigentlich sofort einfallen.
Ja, das war schwach von mir. Das gebe ich zu. Ja. Das war nicht gut.
Gewohnte Qualität. Ja, also gibt es denn so Schnurrbärte, die so gar nicht gehen in deine, also irgendwie so, wo du sagst, oh, bei denen sieht das wirklich katastrophal aus, was ja super wäre, weil dann wird er garantiert angesprochen und man kann auf das Thema zusteuern.
Ach, ich finde, wenn die dann an der Seite so gezwirbelt werden, dann finde ich es schwierig. Aha. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Hipster-Ding, beziehungsweise wenn man dann zum Barber geht, ne, dann hat der Barber meistens auch irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem Wachs zum gezwirbelten Schnurrbart, das finde ich immer so ein bisschen, ich finde es ein bisschen affig. Weil ich bin halt auch so jemand, das muss schnell gehen im Bad. Ich habe keine Zeit, mir irgendwie noch die Haare zu föhnen und zu glätten. Das machen ja die jungen Männer, machen das ja alle. Die haben Glätteisen zu Hause. Nichts dagegen, kann jeder machen, wie er will. Aber bei mir muss es schnell gehen. Und deswegen muss ein Schnauzbart für mich eben auch, also da will ich nicht noch mit irgendeiner Bürste und Gel da irgendwie drangehen, sondern der muss halt morgens, ich muss aufstehen, dann muss der gut aussehen.
Ja, also ich habe immer so das Bild, wenn man Schnurrbart hat, dann geht man so mit der Schere lang. Ich hatte noch nie in meinem Leben Schnurrbart, muss ich sagen. Da geht es mir ein bisschen wie Arndt. Mein Bartwuchs ist, ich würde sagen, üppig wäre das Gegenteil. aber ich stelle mir vor, wenn ich einen Oberlippenbart hätte, so ein Schnurri, ich würde mit der Schere da immer unten ran schneiden. Machst du sowas?
Ja, das muss man ja auch. Also, weil wenn der irgendwann zu lang wird und dann geht er so über die Lippe drüber, das sieht dann auch irgendwie nicht so schön aus. Also natürlich stutzt man den so ein bisschen, aber das macht man ja nicht jeden Tag. Muss man ja nicht jeden Tag machen.
Wie viel Zeit investierst du denn generell in Bart und Rasur?
Ja, so gut wie keine. also tatsächlich, normalerweise habe ich ja so ein 7-14 Tage Bart. Da gehe ich dann einmal die Woche, stelle ich meinen Langhaarrasierer auf die Stufe 4 und dann gehe ich da drüber. Und ich finde ja Langhaarrasierer tatsächlich auch so ein Phänomen. Manche greifen super gut, aber da habe ich weiß nicht, wie viele ich ausprobiert habe, um irgendwie mal einen halbwegs guten zu finden. Genau, das mache ich eigentlich. Und jetzt, wenn ich einen Schnurrbart habe, dann muss ich halt, keine Ahnung, alle 4 Tage oder sowas, muss ich dann unten irgendwie mal so ein bisschen nachschneiden. Und den stutze ich aber dann auch manchmal mit einem Langhaarrasierer, damit der halt dann nicht ganz so füllig wird. Also ich will jetzt auch nicht aussehen wie so ein Walross.
Aber das heißt, bei dem Shave-Down, den man da jetzt machen muss zum Movember, das war für dich dann nochmal eine neue Erfahrung. Und das, was mich dann auch immer interessiert, bei Leuten, die eigentlich generell immer einen Bart tragen, erstens, was hast du gedacht, als du in den Spiegel geguckt hast? So direkt frisch rasiert, und was hat dein Partner gesagt?
Also ich habe, erstmal habe ich gedacht, so schlimm sieht's ja gar nicht aus, weil ich hatte wirklich, nee, ich hatte wirklich Schiss davor, weil ich mich halt sonst immer, das ist ja, ich meine, ich habe wirklich auch schon andere Filme gedreht, ne, aber ich muss dann trotzdem immer auf die Rosamunde Pilcher-Verfilmungen kommen, wo ich tatsächlich halt früher, als ich das noch gemacht habe, immer glatt rasiert sein musste und das hatte für mich halt immer so was wahnsinnig konservativ Spießiges dann auch. Deshalb war ich erstmal ganz entspannt und ich muss wirklich sagen, also ich habe einfach auch den tollsten Mann der Welt, weil der kam rein und der guckte mich an und der war nur, ach, siehst du süß aus. Ich meine, jetzt will man als Mann ja auch nicht süß aussehen, aber ich muss sagen, der hat mich mit voller Liebe angeguckt und hat wirklich gedacht, so, oh, also der hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und dann muss ich aber auch sagen, also ich glaube, das letzte Mal habe ich mich rasiert. Ich rasiere mich schon tatsächlich, ohne jetzt da Werbung zu machen, aber ich rasiere mich schon sehr, sehr lange mit Gillette Fusion. Ich finde, das ist für mich der beste Rasierer. Und die haben jetzt irgendwie noch so einen Sensitive Skin Guard Rasierer rausgebracht, den ich bis dato noch nicht kannte. Und ich habe einfach nicht geblutet. Und ich bin normalerweise jemand, wenn ich mich rasiere, gerade halt die ersten paar Male, wenn ich glatt rasiert sein muss, dann blute ich immer. Ich reiß mir immer irgendwas auf. Und das hat mich wirklich total begeistert, dass ich das hinbekommen habe, ohne dass ich geblutet habe. Ja, das fand ich schon mal toll.
Sind wir uns einig? Also wenn man so einen Shavedown macht, dann auf jeden Fall mit einem Nassrasierer, oder?
Ja, finde ich schon. Also vielleicht, wenn man einen längeren Bart hat, erstmal irgendwie die Hauptmatte abtragen, eben ja, mit einem Langhaarrasierer und dann aber, also ich habe mich eigentlich fast immer nass rasiert. Finde ich persönlich das angenehmere Gefühl und finde auch, dass die Rasierer besser greifen, aber da hat jeder wahrscheinlich seine eigenen Dinger.
Und bist du so der Typ, der sich danach dann noch irgendwie Aftershave irgendwie raufschmiert oder es klingt so, als ob du im Bad jetzt mal wirklich nur 3 Minuten brauchst morgens und dann tatsächlich auch Aftershave vergisst oder kommt dann noch irgendwie die Nachpflege dran?
Na, ich brauchte ja irgendwie nie Aftershave. Tatsächlich habe ich so einen Kosmetikschrank noch aus den Zeiten, als es Veranstaltungen gab und als man Goodiebags bekam und dann ist ja da immer mal irgendwas drin, wo man denkt, ach, das kann ich irgendwann mal verschenken oder vielleicht brauche ich es doch mal. Ich hatte jetzt tatsächlich kein Aftershave zu Hause, aber ich bin ja, und da werde ich jetzt vielleicht wieder so ein bisschen eitler, wenn ich das jetzt sage. Ich stehe ja voll auf so Hyaluronsäure als Gesichtswasser, als Gesichtstonic, weil das ist ja einfach nur pure Feuchtigkeit, da ist kein Fett drin und so weiter. Und das finde ich tatsächlich auch für Männerhaut sehr gut verträglich. Und das habe ich dann draufgeschmiert und gut ist. Aber ich glaube, es hilft tatsächlich, wenn man sich rasiert, wenn man schon irgendwie so ein Aftershave oder irgendwie sowas hat. Aber das brauchte ich jetzt mit diesem neuen Rasierer, brauchte ich das auch gar nicht, weil ich habe ja nicht geblutet und dabei hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas draufschmieren muss. Einfach eine gute Gesichtspflege und gut ist.
Jochen, wie war das denn zu deiner Zeit, also das Thema, das muss jetzt, weil es so aktuell ist, auch noch einmal ganz kurz kommen, als Hummer, du dich verstecken musstest, aber das Thema Rasur natürlich völlig egal.
Was war jetzt genau die Frage?
Du warst ja dann immer unter dem Kostüm. Ne? Das ja. Ist ja so, diese Geheimhaltung und dieses Rein- und Rausschlüpfen, war das für dich eine große Herausforderung?
Na, es war eine große Herausforderung, natürlich nicht darüber reden zu dürfen, weil ich fand das natürlich alles so spannend und es hat so Spaß gemacht und dann ne, weiß man ja auch schon, welches Lied man singt und man weiß, welche Herausforderung dieses Lied bringt und da nicht drüber reden zu dürfen, das war schon echt schwierig. Also deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so traurig, wenn ich natürlich auch gerne noch weiter performt hätte, aber ich war jetzt gar nicht so traurig, in Woche 2 da raus zu sein, weil ich gedacht habe, oh, endlich muss ich mich nicht mehr verstecken, endlich muss ich niemanden mehr anlügen und ich habe auch noch 4 Tage, die ich sonst eben geprobt hätte, dazu gewonnen und habe jetzt endlich mal angefangen auszumisten, auch zum Beispiel was einfach sehr reinigend ist für die Seele und den Geist, einfach mal Klamotten auszusortieren und was man sonst nicht alles hat.
In welchen Projekten sehen wir dich denn in naher oder ferner Zukunft? Was steht an bei dir?
Ich glaube noch nichts, über was ich reden darf.
Okay.
Also, aber was ich zum Beispiel mache, jemanden, den ich sehr schätze und richtig toll finde, ist Aurel Merz. Ich weiß nicht, ob ihr den jungen Satiriker kennt, der macht...
Ich stehe leider nein.
Ja, dann google den doch mal danach. Ja. Der hatte nämlich auch einen ziemlichen Shitstorm. Der hat nämlich so ein Video gemacht, wo er sich über Polizeigewalt in Deutschland so ein bisschen lustig gemacht hat. Und eine große deutsche Tageszeitung hat das dann direkt aufgefasst und hat gesagt, dürfen wir solche Videos mit Gebührengeldern finanzieren? Und bestimmt am Rande mitbekommen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Mann, der sich für tolle Sachen einsetzt. Und wir produzieren morgen ein Video, was man über LGBT wissen sollte, aber vielleicht nicht unbedingt fragen sollte. Und da nehmen wir so ein bisschen das aufs Korn, was eben ganz viele Leute mich teilweise fragen. Ne? Also wer ist der Mann, wer ist die Frau in der Beziehung? Oder ich will unbedingt mal mit in eine schwulen Kneipe. Ich habe gehört, da ist es so lustig. Wir drehen den Spieß ein bisschen um. Und dann sage ich halt zum Beispiel, ich will so gerne mal in eine Hetero-Kneipe. Ich habe gehört, da läuft den ganzen Abend Fußball und so. Und also, das drehen wir morgen, da freue ich mich sehr. Das kommt dann auch in den nächsten Tagen raus. Und ich versuche halt mittlerweile, ja, auch so ein bisschen meine Botschaften rüberzubringen und nicht immer nur lustig Unterhaltung zu machen. Das mache ich natürlich auch und gerne. Aber ich glaube, es gibt eben viele wichtige Sachen, wie zum Beispiel auch Männergesundheit, auf die man hier und da mal aus ganzem Herzen und voller Überzeugung darauf hinweisen sollte.
Und solltest du, Jochen, mal einen noch seriöseren Kandidaten für Promi Big Brother suchen, als ihr schon immer habt, dann würde ich den Uli mal ins Gespräch bringen. Ich finde, ich weiß nicht, wie viel Promi man sein muss, um da teilzunehmen, aber ich glaube, Uli könnte das ganze Ding ganz schön rocken, oder Uli?
Du, ich wollte mich gerne selber auf die tun.
Ich finde, Jochen hat vorhin sowas gesagt wie, dann lade ich mal einen von euch in meine Sendung ein. Und das dachte ich mir, okay, Uli, Promi Big Brother, das matcht perfekt.
Ja, aber vielleicht kann ich ja erstmal ein Praktikum beim normalen Big Brother machen oder sowas. Ich würde dann halt auch duschen viel, glaube ich. Ja, mal gucken. So, aber erstmal, ich muss sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden, aber nicht nur Spaß, ich finde es auch wirklich toll, dass du dich dafür einsetzt, auf die Themen aufmerksam zu machen, die wir besprochen haben, weil tatsächlich die Männergesundheit, da ist noch viel in Bewegung zu bringen und wirklich, du machst das richtig, richtig gut. Also erstmal vielen Dank für dieses Gespräch hier im Podcast und ich drücke die Daumen, dass du häufig gefragt wirst, warum du jetzt einen Schnurrbart trägst. Ich glaube, das wäre dein größter Erfolg.
Also ich bedanke mich auch bei euch und ich finde, da ist es doch auch wieder toll. Also selbst in Zeiten von Lockdown können drei Menschen, die sich nicht kennen oder ich kenne ja euch immerhin nicht und ihr kennt mich persönlich auch nicht, einfach einen tollen Austausch haben. Und das ist doch einfach jetzt auch die Anregung an euch, die ihr gerade zugehört habt. Sprecht über die Themen, die euch bewegen. Traut euch mit euren Freunden oder euren Bekannten darüber zu sprechen. Und selbst wenn man jetzt eher zu Hause sein sollte, kann man doch immer noch auch mit fremden Leuten oder mit Leuten, die man nicht direkt vor sich hat, gute Gespräche führen. Finde ich richtig toll. Ich danke euch, Uli und Arndt. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, Jochen. Es hat mir auch echt großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
So, Leute, beherzigt das, was Jochen eben gesagt hat. Das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Es tut keinem weh. Lieber einmal vorher zum Arzt zu gehen, lieber frühzeitig auch über Probleme mit zu sprechen, die man hat. Das hilft uns allen. Also, habt erstmal einen guten Novemberanfang. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und sagen bis dahin, macht das Beste daraus.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Der Gute-Laune-Podcast von Men's Health wurde Ihnen präsentiert von Gillette, dem neuen Partner von Movember.